Shit, wie konnte er sich darauf nur einlassen? Und eigentlich wollte er lieber sein brandneues, frisch aufgelegtes Buch von George Orwell 1984 noch zu Ende lesen. Charlie haderte mit seinem Schicksal. Ausgerechnet in der letzten Jugendstunde hatte der Prediger nochmal wieder Druck gemacht und die weitgehende Abwesenheit der Jugend in der Gemeinschaftsstunde moniert. Sonntagabend, da geht es in die Stunde, Mann und Frau hatten sich nochmal unter dem Wort zu versammeln, um sich gründlich und in aller Ausführlichkeit mit dem Bibeltext zu beschäftigen. Gründlich, aber bitte 40 Minuten lang. Wenn schon, dann gescheit. Dem Aufruf des Predigers war gerade mal eine Handvoll Jugendlicher gefolgt und saßen frisch geföhnt und mühsam Haltung bewahrend in dem Saal, der hier für die Gemeinschaftsstunde im tiefsten Frankenwald vorgesehen war. Hinten im Eck bullerte der Ölofen, vorne links die Kanzel, das Interieur mit atemberaubend schickem Fichtenpanel. Und rechts, ja rechts, saß die Pianistin, Oma Luise, gefühlt 120 Jahre alt, mit ihrer Strickmütze und wartete auf ihren nächsten Einsatz. Nun ja, die Reaktionszeit nahm natürlich zu mit fortgeschrittenem Alter. Charlie nötigte dieser Einsatz besonders viel Respekt ab, vor allem das stille Verharren, profimäßig und ungerührt. Da könnte er ja noch was von ihr lernen. Schlaftechnik mit offenen Augen? Oder ähnlich? Egal, die Predigt war vorbei und die Abkündigungen auch. Und zum Schluss kam es, das Kultlied, das im Stehen gesungen wurde und dessen Sinn sich Charlie trotz intensiven Nachdenkens immer noch nicht so ganz erschloss. Der Text lautete, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Geschafft, Charlie stand erleichtert auf und schaute, dass er nach Hause kam. Gnade, Liebe, Gemeinschaft, ja, da war natürlich in seinem Umfeld oft genug davon die Rede. Doch jetzt erst mal chillen. 1984 oder doch Tatort. Jetzt haben wir 2024, 40 Jahre später, und Stefan Karl Renner steht jetzt vor euch. Ja, er hat es überlebt, so manche Gemeinschaftsstunde, und freut sich am heutigen Sonntag, dem Penitatis-Sonntag, einige Gedanken zum Thema mit weiterzugeben, Gottes Wesen etwas näher zu beleuchten. Ja, und wenn man das gescheit macht, so habe ich es gelernt, dann schaut man sich einfach den Spruch an, wo er steht. Und er steht im 2. Korintherbrief. Und zwar ganz am Schluss, es ist ein Segenswort, das der Apostel Paulus an dem Schluss eines Briefes an die Korinther stellt. Und bin dann auf ein Thema gestoßen, was mich da sehr verblüfft hat. Das klingt ja alles fluffig und wir baden uns darin und nutzen das alles. Es geht aber dummerweise die vorherigen Kapitel ständig um Streitereien. Von daher ist es auch heute das Thema vom Kampf und vom Segen. Und vielleicht noch ein kleiner Schwenk auch in die Historie. Der Schlusslied geht übrigens, ist fast 300 Jahre alt und wird in der Herrnhuter Brüdergemeinde, wurde es lange Jahre gesungen. Zum Abschluss galt als, ja, das sind die Herrschaften, die auch die Losungen erstellen. Und ich fand es dann auch spannend zu entdecken, was für Spuren das heute noch hinterlässt bei mir und bei anderen. Doch zurück zum 2. Korintherbrief. Jetzt räumt das Pferd sozusagen von hinten jetzt auf. Paulus wendet sich hier an die Gemeinde in Korinth und kämpft um seine Legitimation als Gesandter, als Bote Gottes. Er soll den Menschen, die gerade keinen frommen Hintergrund haben, also keinen jüdischen Background haben, Gottes Wesen und seine Liebe näher bringen. Und dann passiert etwas, was in der gerade entstehenden christlichen Kirche für Streit, Unruhe und Spaltung sorgt. Das Thema wissen wir nicht genau, aber Paulus wird in seiner Autorität angegriffen. wahrscheinlich durch andere Missionare, und ringt um eine Klärung, ja einen Sieg in der Auseinandersetzung mit diesen Personen, ohne dass er vor Ort sein kann. Es hat er wohl bei seinem vorherigen Besuch ordentlich gescheppert in der Gemeinde, und er muss diesen Schwebezustand ertragen, nicht persönlich sofort eingreifen zu können. Und zu dem Zeitpunkt ist auch noch unklar, wie der Streit ausgehen wird. Einfach mal die Überschriften lesen im 2. Korintherbrief, dann wisst ihr so ein bisschen, was los ist. So, dann stelle ich mir die Frage, klassisch, was geht das uns heute an? Die ganze Geschichte wurde doch vor 2000 Jahren ausgefochten, oder? Fertig. Die Kirchengeschichte zeigt uns genau das Gegenteil. Und es hört irgendwie nicht auf, ist mein Eindruck. Ach, wie schön wäre es denn, wenn ein für alle Mal klar wäre, wo es lang geht. Ich muss mich aber auch andererseits belehren lassen, streiten ist doch normal. So sieht es jedenfalls die Deutsche Stiftung Mediation und schiebt gleich noch die nächste Frage hinterher. Aber wie streiten wir? Das Thema kommt später noch ein bisschen. Also streiten können wir alle, wunderbar. Es ist kein neues Phänomen. Und es kommt genauso noch vor wie damals in den Gemeinden der Antike. Es werden Autoritäten angezweifelt und es werden sogar Personen madig gemacht. Es kommt hier auch zu einer persönlichen Attacke gegen den Mann. Das kratzt, das macht einen fertig. Es geht hier erstmal nicht um einen Dialog oder einen Austausch, sondern in Paulus' Fall um ein grundsätzliches Infragestellen seiner Legitimation. Hast du überhaupt uns was zu sagen? Würde das auf Deutsch heißen? Es erschreckt mich ein bisschen, wie mit dem Mann da umgegangen wird. Und Paulus treibt dieser Kampf so um, also dieser Brief wird auch als Tränenbrief bezeichnet, weil wir hier merken, dass er in Abwesenheit ringt um die Ausrichtung der Gemeinde. Und das beeindruckt mich sehr. Spätere Dokumente zeigen, dass er sich auch durchgesetzt hat, auch wenn man die Themen nicht genau weiß. Nochmal die Frage an uns, darf man das vergleichen mit unserem Erleben, vielleicht sogar mit unserem Erleben als Stadtmission in Bamberg? Ich finde schon. Wir erleben ja gerade auch in den letzten Jahren einen Kampf um Positionen, die im evangelikalen Lager ausgefochten werden. Gerade wenn es um ethische oder moralische Fragen geht. Das macht mit jedem von uns etwas. Okay, Dienst in Verfolgung. Wir freuen uns, dass das Grundgesetz diese Woche 75 Jahre alt wurde. Wir müssen es nicht befürchten, ja. Ja, was bedeutet das für eine Person, deren Legitimation angezweifelt wird? Wie könnte hier so ein Angriff ausschauen, so eine Formulierung? Lieber Bruder, liebe Schwester, ich gebe ein paar Beispiele. In diesem Punkt sind wir nicht einer Meinung. Das ist ja noch harmlos. Wir eskalieren. Lieber Bruder, liebe Schwester, hier irrst du dich. Wir legen noch eins drauf. Lieber Bruder, liebe Schwester, wir glauben dir gar nichts mehr. Oder, jetzt wird's fies, nicht erschrecken, glaubst du richtig? Glaubst du wirklich richtig? Hier findet eine Abwertung statt, eine Abwertung einer Person. Und sie wird als nicht vertrauenswürdig, als nicht glaubwürdig hingestellt. Es erfolgt ein Vorurteil. Ein Urteil wird gesprochen. Wie hält man sowas aus? Abgesehen davon, dass es demjenigen, der es äußert, sowieso nicht zusteht. Wie halte ich das aus? Wie gehe ich damit um, wenn mir so etwas widerfährt? Wenn ich doch gern vielleicht auch diskutiere, um Verständigung ringe. Und statt eine Diskussion auf Augenhöhe und mit Wertschätzung, dann so eine Infragestellung oder Abwertung erlebe als Person. Jetzt bin ich vielleicht auch noch ein feinfühliger oder sensibler Mensch. Feinfühlig, das gefällt mir ganz gut. Wie hält Paulus das aus? Und für mich erschließt sich das aus dem Segen, der er der Gemeinde ins Gedächtnis ruft, neben vielen anderen auch praktischen Anweisungen, wie sie miteinander umgehen sollen. Und da bin ich ganz wieder bei dem Bibeltext vom Anfang, von dem Vers, ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, mit uns allen. Ich möchte es noch ein bisschen aufhalten. Jesus Christus ist mir und dummerweise oder Gott sei Dank auch meinem Gegenüber gnädig. Die Liebe Gottes ist in mir. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes stärkt mich. Also Gott wendet sich uns zu und zeigt mit seinem Wesen, seiner Art, die uns an diesem Sonntag in Trinitatis entgegenleuchtet, daran werden wir erinnert, an sein Wesen. Und ich möchte es einfach noch kurz ein bisschen ausbreiten. Jesus Christus ist mir und auch meinem Gegenüber gnädig. Gnade, was bedeutet das eigentlich? Wenn ihr da in Wikipedia nachschaut, versumpft man so ein bisschen. Es sind so ein paar Begriffe, Charis oder Gratia heißt es auf Lateinisch, ist ein spezifischer Begriff, der eine Zusammenfassung dessen, was Worte wie Heilliebe und Freundschaft in Zusammenhang mit dem Erlösungsgeschehen in Jesus Christus beschreiben. Super, ne? Also ich habe den Überblick an der Stelle dann leicht verloren. Ich möchte nur feststellen, dass im Christentum die Gnade, die Gott uns erweist, eine der Grundeigenschaften ist. Das ist die Gnade, die Gott den Gläubigen bzw. der gesamten Menschheit ohne Vorbedingung schenkt. Das ist der Kern der christlichen Botschaft. Gott wendet sich mir zu und geht in Vorleistung. All das, was mich trennt von ihm und von seinem Wesen, spielt in Gottes Augen keine Rolle mehr. Er schlägt die Brücke zu uns und zu unserem menschlichen Sein mit all dem, was uns ausmacht, mit all unseren Facetten, mit den guten Seiten, mit den schlechten Seiten in uns, die wir oft auch mal nicht verstehen, wo wir vor dem Rätsel stehen, wieso ich so denke oder mich etwas so beeinflusst, damit dann eine Handlung so und so rauskommt, die vielleicht mich oder auch andere verletzt. Das alte Trennende, was zwischen Gott und mir steht, ist erledigt und weggenommen, im Tod am Kreuz. Gerade in den schlechten Seiten in uns wendet sich Gott gerne zu. Brigitte hat hier gerade schon die verschlossene Tür zu einigen Anteilen unseres Wesens hier auch genannt, aber da ist er scharf drauf, das muss ich ganz ehrlich sagen. Die Evangelien sind voll von solchen Menschen, denen Jesus begegnet, von denen man denkt, naja, bei denen ist eh Hopf und Malz verloren. Aber diese Leute haben eins gemeinsam, sie suchen, sie haben eine Sehnsucht und wenden sich Gott zu. Also, Gratia, Gnade, umsonst ist immer gut. Hat sich vielleicht auch der Charlie gedacht, ne? Umsonst ist, das passt ihm ganz gut. Also Freifahrt, Freischein in Richtung Gottes Liebe, die in mir Raum gewinnen möchte. Agape, da sind wir bei dem zweiten Begriff, der uns hier entgegenleuchtet, der Liebe Gottes, die in mir wirkt. Gott gibt sich hin. Diese Liebe fordert nichts. Und sie verschwendet sich einfach an jedem Einzelnen von uns. An dieser Stelle im Lateinischen heißt es hier Caritas. Und dann wird es wieder, hat einen Touch von tätiger Liebe, wo Gott quasi durch uns das dann auch an Menschen, an andere Menschen ausdrückt. Caritas, das heißt auch Gunst oder Huld oder Wohlwollen, gnädige Fürsorge. Da steckt drin vielleicht, wenn ihr jetzt Caritas hört, kleine Ausschweifung, kleiner Exkurs, denkt ihr vielleicht an die Sozialstation. Charlie fragt sich an der Stelle, hatte Oma Luise eigentlich Kompressionsstrümpfe? Mussten die vielleicht von der Caritas an- oder abgelegt? Gut, wir wollen das Bild nicht weiter ausdehnen an der Stelle, aber hier wird es ein bisschen deutlich, tätige Liebe, das hat Menschen, die sich von Christus haben treiben lassen, ergriffen. Und wir sehen das auch heute noch. Das waren erstmals die Kirchen und Ordensgemeinschaften, die diese tätige Liebe weitergegeben haben. Auch die Diakonissen, die Sozialstationen gegründet haben. Und von daher wurde Gottes Liebe hier besonders gut sichtbar. Ich möchte hier an der Stelle noch mal kurz an eine der Predigten von Jochen erinnern. Am 12.05. war das, als er die Geschichte von den Männern, die den erzählt hat, die den Gelähmten durch ein Dach hindurchlassen, dass mit Christus diesem Mann begegnen kann. Und er hat noch über die Motivation gerätselt, die diese Männer haben. Ich habe eine Idee dafür. Ich denke, das war die Caritas. Sie wollten ihrem besten Freund helfen, in die Gegenwart Gottes tragen. Ja, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Hier hat Brigitte auch schon eine Andeutung gemacht. Gottes Geist wohnt in mir, redet zu mir, in mir. Er redet auch hier uns, in uns als Gemeinschaft, zu uns allen. Er befähigt die Jünger, von Jesus zu erzählen, von seiner Auferstehung zu reden und den Glauben auch weiterzugeben. Außerdem verleiht uns Gottes Geist verschiedene Gaben, allem voran die Liebe. An der Stelle im Lateinischen steht hier Communicatio. Da kann ich es mir am besten vorstellen, dass sich Gott mir in mir redet, sich mir mitteilt. So wird es am deutlichsten. Sein Geist teilt sich jeden von uns mit unaufhörlich. Und wir können das auch hier in dieser Gemeinde, und das ist eine unserer großen Privilegien, auch teilen mit anderen. Das passiert fortwährend und immerfort in jedem Gottesdienst, der heute stattfindet. Und dann wird es Frucht bringen. Auch da bin ich bei einer Predigt vom Jochen, der Zitronenpredigt, so nenne ich sie. Da hat Jochen das aufgefaltet am letzten Sonntag, wo es um die Frucht des Geistes geht. So, jetzt binden wir mal alles zusammen. Kommt eine kleine Zusammenfassung. Gott zeigt sich uns Menschen in der Gnade Jesu Christi, gratia, gratis umsonst, in der Liebe, Agape oder Caritas genannt, und in der Gemeinschaft seines Geistes, in der Communicatio, der in uns redet und sich uns mitteilt. Paulus, der Gesandte Jesu, der um seine Gemeinde in Korinth kämpft, sich mit Teilen der Gemeinde streitet und ringt, der persönlich angegriffen und in Frage gestellt wird, setzt genau diesen Segen an den Schluss seines Briefes. Er entfaltet hier die Größe Gottes und wünscht sich, dass Gott in der Gemeinde und ihren Mitgliedern wirkt und auch immer größer wird. Ich glaube, das ist der Schlüssel, um mit so einer Dynamik, wenn es zwischen Personen und Gemeinden auch raucht, umzugehen. Sich diesen Segen Gottes bewusst zu werden, dass wir seine Kinder sind. Auf seinen Rüden zu hören, sich selbst zu prüfen, gerade wenn es hoch hergeht, den anderen mit Respekt zu behandeln. Dieses Bewusstsein, wer ich vor Gott bin, das schützt mich auch als feinfühligen Menschen vor Angriffen, die unter die Gürtellinie gehen, wo jemand mich verurteilt oder mich auch in meinem Christsein versuchen abzuwerten. Anderen Menschen steht diese Bewertung nämlich nicht zu, wer ich vor Gott bin. Zurück zu Charlie. Was bedeutet dieser Segen für den Teenager? Was braucht er so für seine Seele? Eine 40-Minuten-Predigt zur Unzeit? Sicher nicht. Ölofengeruch in der Nase auch nicht. Das braucht er nicht so besonders dringend. Aber den Segen des dreieinigen Gottes, der ihn vorbehaltlos liebt und trägt, den kann er allemal gebrauchen. Amen.